Hallo, haben Sie alles? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge Ihres zweitliebsten Podcasts, Die Schaulustigen. Mir gegenüber zum 9. Mal die wunderbare Sophie Passmann, Zeit-Magazin-Kolumnistin, Autorin, Radiomoderatorin, Komikerin. Hallo Sophie, grüß dich.
Hallo, guten Tag. Und mir gegenüber sitzt sehr beschwingt und gut gelaunt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin. Wie immer sind wir im Zeitmagazin-Gebäude, denn dieser Podcast ist eine Produktion von Zeitmagazin, Zeit Online. Was ist denn unser liebster Podcast?
Ich rede über die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts. Mhm. Ich glaube, wir sind nur der zweitliebste Podcast unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, Sie haben einen Lieblingspodcast, den Sie aber heimlich haben. Da reden Sie nicht drüber, das würden Sie uns auch nie sagen. Mhm. Es ist nur mein Gefühl. Mein Gefühl, wir sind der zweitliebste Podcast. Ich kann es nicht genauer begründen, ich habe dieses...
Meinst du ein anderer Fernsehpodcast oder meinst du einfach ein anderer...
Es gibt noch andere Fernsehpodcasts?
Gab es mal, glaube ich. Aber na gut, vielleicht, also falls Sie uns verraten möchten, Matthias hat da so ein Gefühl, was Sie, mit wem Sie fremdgehen am Wochenende, schreiben Sie uns.
Vielleicht ist es ein Podcast, in dem sehr ausführlich über die zweite Staffel der Netflix-Serie Dark gesprochen wird. Wir hatten das auf unserem Themenplan draufstehen, das ist wieder runtergefallen, als wir gestern Abend doch telefoniert haben und die Themen der heutigen Sendung durchgegangen sind. Und ich habe darum gebeten, nicht über Dark zu sprechen, aus folgenden Gründen. Ich habe die erste Staffel, meine ich, gut gefunden zu haben. Dann habe ich am Samstag mit der zweiten Staffel angefangen. Die erste Folge kam mit einem Rückblick auf die erste Staffel. Und ich dachte nur, das habe ich alles nicht gesehen. Was sind das für Leute? Was passiert da? Das war doch nicht in der ersten Staffel. Und dann kam die erste Folge der zweiten Staffel. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe niemanden wiedererkannt. Ich fühlte mich komplett verloren und ich dachte irgendwie, wenn Terrence Malick eine Zeitreisen-3-Stunden-Film dreht, dann ist er ungefähr so. Und deshalb muss ich leider sagen, wir können nicht über Dark sprechen, weil ich nichts verstehe.
Also Serien, über die wir fast gesprochen hätten, heute dabei. Dark. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich schaue eigentlich gerne Serien mit Oliver Masucci, um ehrlich zu sein.
Der kam in
deutscher Benedict Cumberbatch.
Ja. Ach, wer ist das? Nein, der Oliver Masucci kam in der ersten Folge der zweiten Staffel, tauchte er nicht mal auf. Der kam im Rückblick irgendwie, der ist, glaube ich, in einem Zeitloch gefangen. Den sieht man gerade nicht. Ich habe aber auch wirklich keine Ahnung, ich habe wirklich nichts verstanden. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch wissen, worum es bei Dark geht, schreiben Sie dieschaulustigen@zeit.de. Wir sind ratlos.
Worüber wir aber tatsächlich heute sprechen, sind ganz viele unterschiedliche Dinge über eine Serie, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, When They See Us. Wir sprechen über ein Interview, das Harald Schmidt gegeben hat, wo wir beide so leicht verwirrt und auch beklemmt zurückgeblieben sind.
Interview ist ein großes Wort.
Er saß da und wurde dabei, glaube ich, zufällig gefilmt bei so einer Art Monolog, wo er verschiedene Leute, Kollegen beschimpft hat oder sich
Kollegen
ausgelassen hat.
Ist ein großes Wort.
Wir reden über Joyn, die neue, hippe, coole Plattform, die Netflix platt machen möchte aus Deutschland. Wir reden über endlich mal wieder eine neue Late-Night-Show, wo Männer Journalismus erklären und so tun, als würden sie Journalismus machen, mit Micky Beisenherz. Und weil es so fantastisch lief beim letzten Mal, haben wir auch wieder Fußball geguckt zusammen.
Oh.
Diesmal in meinem Loft in Potsdam, weil ich hatte einen größeren Beamer.
Ja, ich hatte ein Sixpack-Bier dabei.
Toll.
Hab geklingelt.
Leider warm.
Hab geklingelt an diesem geheimen Namen, der da an der Klingel steht, den man nicht verraten darf. Und wir haben tatsächlich Frauen-WM geschaut und Jungs-U21-Spiel. Sie wissen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist auch nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, sondern auch die Europameisterschaft der U21.
Die ja meiner Meinung nach fast intensiver verfolgt wird als die Frauen-WM.
Das Problem ist nur, dass sich da, glaube ich, die Sender, ARD und ZDF, die Rechte haben, vertan haben. Weil ich gelesen habe, dass die Quote bei den Spielen der Frauennationalmannschaft höher ist als bei der U21.
Das ZDF wurde auch vor ein paar Tagen auf Twitter, finde ich, zu Recht angepieselt, wie es denn sein kann, dass bei der U21-EM nahezu eigentlich jedes Spiel übertragen wird, wo irgendwelche Republiken, die wir sonst fußballtechnisch auch nicht verfolgen, aufeinandertreffen, aber gleichzeitig teilweise sehr wichtige Spiele von der Frauen-WM, wir sind ja jetzt schon, da waren wir noch im Achtelfinale, sind jetzt schon im Viertelfinale, nicht übertragen werden. Und das ZDF hat wortwörtlich geantwortet, eine Übertragung aller Spiele der Fußball-Frauen-WM 2019, da fehlten alle Bindestriche, ich möchte es fürs Gefühl dazu sagen, steht im Widerspruch mit den berechtigten Interessen anderer Programmbereiche sowie dem zu erwartenden Zuschauerinteresse an manchen Programmplätzen. Im Prinzip bedeutet das für die Frauenfußball-WM interessiert sich niemand, weil warum auch, sie läuft ja nicht im Fernsehen. Haha.
Und vor allem ist es absurd, weil wer erinnert sich nicht an großartige Weltmeisterschaftsspiele der Männer, Turkmenistan gegen Ulaanbaatar, nein, Ulaanbaatar ist eine Stadt, Turkmenistan gegen die Mongolei, Rieseneinschaltquote, spannende Spiele, jeder hat's geschaut.
Wir haben mit der ganzen Familie, mein Gott, also.
Ich wurde nachts geweckt.
Turkmenistan hat ein Tor gemacht.
Wahnsinn.
Das finde ich völlig affig und vor allem, dass auf einmal das ZDF so eine Entscheidung begründet mit, ja, wir müssen ja machen, was die Leute wollen. Das öffnet, finde ich, ein Tor in eine gefährliche Richtung, ja. Weil dann müsste man auf einmal, glaube ich, die Hälfte der Abendsendungen einfach rausschmeißen, weil die stehen im Widerspruch mit den berechtigten Interessen anderer Programmbereiche, so wie dem zu erwartenden Zuschauerinteresse an manchen Programmplätzen. Ich finde gerade das Öffentlich-Rechtliche, ich auch als Beitragszahlerin, fände das schön, wenn das ZDF sich da gerade machen würde und sagen würde, wisst ihr was, jetzt erst recht, jetzt übertragen wir meinetwegen auch das zweite öffentliche Training von der Frauennationalmannschaft.
Wobei, wir haben ja festgestellt, wir haben die Spiele gerne geschaut. Ich hatte das Gefühl, dass du die Spiele auch interessanter fandest als das Halbfinale der Champions League, was wir geschaut haben.
Ja, also interessant ist auch ein starkes Wort. Also es stand auch bei mir persönlich im Widerspruch mit den berechtigten Interessen anderer Programmbereiche.
Das Bier war lecker.
Das Bier war sehr lecker, vor allem weil du dieses lauwarme San Miguel, das du mitgebracht hast.
Ich bin extra zu Fuß gegangen, damit es noch schön durch die Sonne ein bisschen
auch leicht
den Prickel weg,
schön.
Der Prickel wegkommt.
So mag ich es am liebsten, lauwarm und schon ein bisschen Schal. In meinen Lieblingskneipen gibt es das Bier so. Es entsteht jetzt hier der Eindruck, als würden wir anfangen, eine Fußballfreundschaft zu führen. Das war jetzt für mich, um ehrlich zu sein, auch das letzte Mal, glaube ich.
Hab ich verstanden.
Wir haben es jetzt nochmal probiert.
Habe ich verstanden.
Weil ich finde das schön an linearem Fernsehen, an manchen Sportereignissen oder Ereignissen im linearen Fernsehen, dass man so eine Art Alibi-Grund bekommt, sich zu treffen. Weil so in Zeiten des Streamings würde man ja nie sagen, komm doch vorbei, wir gucken die neue Staffel von Dark. Komm um 20.15 Uhr, ich schmeiß einen Grill an. Das finde ich ein bisschen nett. Aber ob da jetzt Frauen oder Männer auf dem Platz stehen, ich wurde auch schon jetzt in den letzten Wochen gagamäßig gefragt, ob ich als Feministin mich jetzt nicht für Frauenfußball interessieren müsste. Ja. Ich glaube, dafür haben meine Großmütter und Urgroßmütter für gekämpft und ihre BHs verbrannt, dass ich mich nicht für Sport interessieren muss heute.
Wir werden irgendwann vielleicht zu irgendwelchen Olympischen Spielen einen Podcast machen, der sich ausschließlich um Sport im Fernsehen dreht. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und wenn ich dann noch eine Sache zu sagen kann, hey ARD und ZDF, zeigt doch bitte nicht nur diesen furchtbaren Fokus auf deutsche Spiele, auf deutsches Training. Wenn ihr Sport zeigen wollt, wenn ihr guten Sport zeigen wollt, dann ist es nationenunabhängig guter Sport. Das vielleicht nur dazu, auch an die Olympischen Spiele gerichtet, da passieren bessere Sachen als Schießen zum Beispiel, wo die Deutschen ja traditionell sehr gut sind. Aber das möchte ich nicht sehen bei Olympischen Spielen, ich möchte gerne andere Sportarten sehen.
Was denn zum Beispiel?
Surfen möchte ich gerne sehen, ich möchte gerne Fechten sehen, mag ich sehr gern.
Fechten ist toll.
Ich möchte nicht diese Traditionssportarten der Deutschen sehen, wo sie sehr gut abliefern.
Also nicht, dass ich das nicht wüsste, aber kannst du noch mal ganz kurz für alle Leute da draußen an den Empfangsgeräten wiederholen, was sind noch mal die Traditionssportarten der Deutschen bei der Olympiade?
Vor allem Schießen.
Vor allem Schießen.
Und okay. Dressurreiten.
Aber Dressurreiten ist auch ein bisschen geil, das zuzuschauen. Nein. Diese glänzenden Pferde, wo du merkst, die haben seit 3 Jahren nichts anderes gegessen als Proteinshakes und dürfen nicht sitzen. Ich habe keine Ahnung von Pferden.
Apropos Proteinshakes.
Überleitung des Todes.
Micky Beisenherz hat eine neue Fernsehshow. Obwohl Fernsehen ist ein großes Wort.
Es läuft eigentlich, also so richtig produziert und gekauft und bezahlt wurde es von dem Streaming-Anbieter von der Telekom, wie heißt der, Magenta TV.
Aber wir haben es auf YouTube geguckt.
Richtig.
Wie die coolen Kids.
Weil die ersten Folgen gibt es zwar, glaube ich, auch auf Magenta TV, aber gibt es eben auch in ganzer Länge auf YouTube. Die Show heißt Artikel 5.
Ja.
Weil Artikel 5 des Grundgesetzes, Meinungsfreiheit, eine Zensur findet nicht statt. Mein persönlicher Lieblingsartikel des Grundgesetzes. Und es soll wohl, also der Name impliziert ja so, wir nehmen uns jetzt mal raus, auch Sachen zu sagen, die wehtun. Also so verstehe ich zumindest den Titel, weil warum sollte man sich sonst auf Artikel 5 beziehen? Ja, Pressefreiheit, aber er ist kein klassischer Journalist. Also ich erwarte bei jemandem, der so Comedy-Autor ist, dass da dann Comedy passiert, die so ein bisschen an so einer Meinungsfreiheitsdebatte kratzt. Und das passiert nicht.
Nee, das passiert nicht. Was passiert und was wahrscheinlich den den Titel der Sendung rechtfertigen muss, ist, dass er jede Sendung beginnt mit dem Satz: Deutschland, wir müssen reden. Da ist alles falsch, jeder Buchstabe ist falsch in diesem Satz. Ich glaube nicht, dass wir reden müssen. Und was Micky Beisenherz, den wir beide eigentlich ja mögen. Wir mögen irgendwie, wir haben uns darüber unterhalten und wir mögen ihn irgendwie, wissen nicht ganz genau warum.
Ich mag Micky, weil ich finde, der jubelt Leuten manchmal sehr kluge Gedanken mit einer sehr Castrop-Rauxeligen Sprache unter. Wir haben auch ganz durchaus Momente und Sachen, wo wir uns überhaupt nicht verstehen und er, glaube ich, ganz furchtbar findet, was ich mache und andersrum. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es gibt deutlich schlimmere Comedy-Autoren in Deutschland. Und die Kolumne, die er zum Beispiel auch bei Stern.de schreibt, da sind manchmal durchaus Sachen dabei, wo ich denke, nee, das ist schon lustig.
Und er ist Fan von Borussia Dortmund.
Genau, deswegen ist er mir auch sehr ans Herz gewachsen. Bist du BVB-Fan,
Matthias? Aber da reden wir in unserer großen Sport-Extrasendung dann drüber.
Na, auf jeden Fall habe ich mir jetzt, wir haben uns drei Folgen angeschaut und es ist ein großes Erklärstück, wo er mit einer Ausnahme am Schreibtisch sitzt und
ohne Schnitt. Es gibt, glaube ich, wirklich, also so hatte ich das Gefühl, es gibt keinen Schnitt. Er sitzt am Schreibtisch und redet 25 Minuten lang.
Über 2 bis 3 Themen. Mhm. Es ist so eine Mischung aus Erklärstück und Meinungsstück. Es ist nicht so genau wie bei der Heute-Show, weil beispielsweise, was bei der Heute-Show ja oft gemacht wird, dass Oliver Welke einen Gag sagt und dann passiert auf der Kachel nebenan der Einblendung nochmal ein anderer Gag und dann hat man so einen Doppelpunch. Mhm. Das Problem von zu vielen Gags hat Micky Beisenherz jetzt in dieser Show eher nicht. Und ich habe mich auch gefragt, warum will der jetzt auf einmal so große politische Probleme erklären? Von Bienensterben über Wohnungsnot?
Na, er erklärt ja auch den Selfie-Wahn und erklärt sehr, sehr launig, warum Menschen sterben, wenn sie Selfies aufnehmen.
Ja. Hat mich, also ich finde sowieso, dass es so ein, wir haben ja vor ein paar Wochen über richtig und wichtig von Thilo Jung gesprochen, was eine richtige und wichtige Entscheidung war vom ZDF, das nicht zu senden zu richtiger Zeit. Das war ja genau das Gleiche. Ein Kerl setzt sich an den Schreibtisch und hat mehr oder minder ein Referat vorbereitet.
Genau.
Und es geht auch, wobei ich möchte Micky Beisenherz nicht zu nahe treten und mit Thilo Jung vergleichen, das in seinem Fernsehschaffen, aber es ist eben auch nicht so richtig Satire, weil es oft streckenweise gar nicht lustig sein will, weil es Sachen erklären will, ist aber auch irgendwie nicht dicht genug, um zu sagen, der bringt jetzt jemand Investigativjournalismus ins Fernsehen. Es ist so nicht Fisch und nicht Fleisch, würden die Leute am Niederrhein sagen.
Können wir kurz über die Machweise sprechen, weil soweit ich das sehe, geht es los mit einem Schwenk über Publikum. Anscheinend ist Publikum da. Das sehe ich aber nur die ersten 2 Sekunden. Dann sind wir mit Micky Beisenherz ganz, ganz kurz am Schreibtisch. Dann sind wir mit Micky Beisenherz aber draußen, irgendwo draußen. Er steht irgendwo vor und redet 5 Minuten. Warum er draußen ist und dann nach diesen 5 Minuten wieder drin am Schreibtisch, erschließt sich mir nicht. Dann bleibt er am Schreibtisch sitzen und die Kamera ist nur auf ihn gerichtet. Wir sehen das Publikum nicht mehr. Was wir hören, sind dann Konservenlacher. Das ist nicht das Publikum, was lacht. Das sind offensichtliche Konservenlacher. Das verstehe ich schon nicht. Und dann verstehe ich nicht, müssen sich Männer, die im Fernsehen an einem Schreibtisch sitzen, keine Mühe mehr geben bei dem, was sie anhaben?
Es ist, man muss dazu sagen, es ist für Micky Beisenherz wirklich eigentlich,
oder passt dem nichts mehr?
Es ist eigentlich schwieriger für ihn, sich schlecht anzuziehen als gut.
Er ist nicht
weil
gut
der,
angezogen. Er ist
nein,
nicht.
Aber der, also Micky Beisenherz ist ein durchtrainierter, irgendwie gut aussehender Typ. Ich habe den Eindruck, es muss eigentlich schon schwierig sein, da was anzuziehen und schlecht angezogen auszusehen. Und schafft er deiner Meinung nach offensichtlich? Ich habe nicht so auf die Hemden geguckt bei ihm.
Ja, er hat Hemden an, er hat da nochmal einen Pulli drüber gezogen. Vielleicht damit die Brustmuskulatur da besser noch zur Geltung kommt. Ich weiß es nicht, aber es sieht einfach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch diese Frisur nicht. Und das ist alles Arbeitsverweigerung im Ästhetischen.
Wenn man jetzt so Leute wie Oliver Welke Textil aushält im deutschen Fernsehen, finde ich Micky Beisenherz vielleicht etwas zu slimfittiges Hemd blöd zu finden. Also ich finde, da wird uns optisch noch ganz Schlimmeres zugemutet.
Ja, aber er hat wenigstens, ja, du hast recht.
Also optisch zugemutet, ich meine wirklich damit nicht, wie Leute aussehen, sondern wie Leute sich fürs Fernsehen zurecht machen oder eben nicht zurecht machen. Es geht da gar nicht um die eigentliche physiognomische Erscheinung, sondern um den Gedanken, ich bin im Fernsehen, vielleicht bügele ich meine Hemden noch.
Ja, aber dann ist es, glaube ich, ein Missverständnis, wenn man sagt, eigentlich sehe ich ganz gut aus, da muss ich mich nicht mehr gut anziehen. Das lasse ich nicht gelten.
Weiß nicht, ob er das denkt, aber es gab auf jeden Fall eine Folge, wo er für diese Außenteil, den ich genauso wenig verstehe wie du, ein Frotti-Polo-Hemd angezogen hat, was ich einen guten Style finde. Frotti-Polo-Hemd finde ich lustig, aber halt nicht für eine Fernsehshow. Ich finde es schön, wenn Leute sich wie für so eine Kommunion vielleicht einmal zurecht machen.
Frotti.
Weil da gucken ja im Zweifel Leute zu, ja. Aber es ist ja bei Magenta TV, ja. Deswegen ist es ja nicht ja. So, dass Leute zugucken.
Frotti.
Apropos Frotti.
Apropos Frotti. Kommen wir zu Join. Nein.
Heute gute Überleitung. Join, ja, wo wir gerade schon von einem Streaming-Anbieter. Kennst du irgendjemanden, der Magenta TV hat?
Nein. Ich glaube, Leute haben es. Doch, ich kenne zwei Leute, die hätten es theoretisch, haben es aber noch nie geschaut. Also die haben die Abspielmöglichkeit von Magenta TV, weil sie bei der Telekom einen Kabelvertrag haben und haben das dazu gebucht, aber einfach weil es nicht viel, viel mehr kostet und das WLAN besser ist. Aber sie schauen nicht Magenta TV die Inhalte. Wir haben ja auch Artikel 5 bei YouTube uns angeschaut. Ja.
Ich habe mich dann erst in Magenta TV reinwählen wollen mit so einem Probemonat, weil ich dachte, man kann es nirgends anders gucken, war dann aber sehr froh, dass ich es bei YouTube gucken konnte, weil ich langsam ein bisschen genervt bin von diesen ganzen Streaming-Anbietern, weil ich habe Netflix und Amazon Prime und was muss man noch haben, Maxdome dann lange irgendwie eine Zeit lang gehabt und
Sky Ticket,
genau, habe ich auch und gucke es nicht so richtig. Deswegen war ich fast ein bisschen genervt, als ich die Ankündigung gelesen habe, dass einige deutsche Fernsehsender sich zusammengetan haben, um eine neue Streaming-Plattform an den Start zu bringen. Heißt Join, Join. Und ich finde es aus unterschiedlichen Gründen nicht so ansatzweise so kacke, wie ich es finden wollte. Erster Grund ist, man muss sich nicht anmelden und es kostet nichts.
Ja, aber es kommt Werbung.
Es ist werbegetrieben, was ja. Ich jetzt erträglich finde, aber ich hätte mich, glaube ich, nicht nochmal angemeldet. Viele von Ihnen werden mit Sicherheit gerade auf Join rumhängen, weil die neue Staffel Jerks von Christian Ulmen da.
Von wem?
Christian Ulm ist so ein vielleicht erzähle ich dir nachher, okay. Schicke ich dir den Wikipedia-Artikel. Ja, ich frage mich, ob das Zukunft hat. Also man kann auch wirklich linear das Fernsehen gucken, zwar nicht in HD-Qualität bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil die der Meinung waren, warum sollten wir jetzt Leuten das einfacher machen, unser Programm zu gucken, wir sind doch sowieso richtig gut aufgestellt. Man kann da teilweise eben gute Produktionen wie Jerks gucken oder auch diese Leaving Neverland-Dokumentation über Michael Jackson. Ist aber auch viel so Füllmaterial dabei. So irgendwelche Eigenproduktionen von irgendwelchen Vox, Kabel 1, Super RTL-Leuten, wo Serien sind, von denen ich selber noch nie was gehört habe. Die Läusemutter.
Mehr
weiß ich schon gar nicht mehr.
Dadurch, dass ich ja die ganze Zeit Fußball gucke und ich konnte noch nicht auf Join gehen.
Ich war da noch nicht.
Du hast mir aber gesagt, dass du die Benutzeroberfläche ganz ansprechend findest. Also du hast dich dort gut zurechtgefunden. Was machen die denn besser als zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime? Amazon Prime finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar.
Ja, Amazon Prime ist eigentlich eine Frechheit, weil man sich immer wieder, warum die nicht einfach eine eigene Plattform für Prime-Kunden anbieten, wo man auf die Homepage oder auf die Seite geht und sofort Sachen angeboten bekommt, weil Amazon Prime macht ja auch einem das überhaupt nicht schmackhaft, Sachen sich anzuschauen, die man noch nicht kennt. So wie das Netflix macht, weil die einem einfach ständig neue Vorschläge reinballern. Am schlimmsten finde ich aber Sky Ticket. Also ich finde, was die Leute der User Experience bei Sky Ticket da betrieben haben, ich glaube, die haben sich einfach ein Wochenende auf Mallorca richtig zugelötet und haben dann irgend so einen IT-Praktikanten das zusammen HTMLen lassen und dann sind die, wird schon funktionieren. Also da funktioniert einfach gar nichts. Ja. Und man findet auch nichts.
Bei
und man
Sky hat auch Go
kein,
auch übrigens.
Man hat auch keine Lust, irgendwas zu gucken. Und da ist Join ein bisschen besser, weil man sofort auf einer Oberfläche ist, wo man zugeballert wird mit Vorschlägen, was man gucken kann. Und es sieht nicht schlecht aus. Ich würde das mal im Auge behalten, wenn du mal irgendwie ein paar Staffeln Läusemutter gucken möchtest oder so.
Läusemutter dann in der übernächsten Folge eine halbe Stunde pro und contra die Läusemutter.
Freue ich mich drauf. Die besten Staffeln Läusemutter. Ich dachte, wir ziehen das heute durch. Nein, aber
apropos Läusemutter, weiß ich nicht.
Apropos schlechtes Fernsehen.
Ja.
Wir haben ein Video-Interview gesehen mit einem Mann, mit Harald Schmidt, der bis vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so eine Sache gefahren hat, dass er sich einfach nicht mehr äußert zu Dingen und auch keine Interviews gibt. Und wenn er mal ein Interview gibt, dann bitte aber mit der Herausgeberschaft der FAZ alle vier anwesend.
Die vier Teddybären.
Und dann aber auch nur bitte über Habermas und Kommunikationstheorie. So, ja. Das hat sich in den letzten Monaten ein bisschen doll gewandelt.
Es hat sich gedreht.
Es fing an mit, als er Labol und Erben, diese SWR-Serie, erfunden und koproduziert hat, glaube ich, wo er sich dann auf einmal auf jeder Medienseite äußerte mit einem Promo-Interview, wo ich dachte, oh ja, dann hat er ja jetzt mal wieder, reicht jetzt auch für ein paar Jahre. Und jetzt kam ein Interview bei den Stuttgarter Nachrichten.
Ja, und das ist uns deshalb aufgefallen, weil am Samstag, glaube ich, sich die ersten Leute auf Twitter aufgeregt haben über das, was Harald Schmidt da gesagt hat. Er redet unter anderem über Jan Böhmermann, er redet unter anderem über das Rezo-Video, er redet über Dieselfahrverbote in Stuttgart. Und wenn man sich das auf Twitter oder auch in einer nachrichtlichen Form durchliest, dann klingt das alles wirklich, als ob Schmidt langsam, aber sicher den Verstand verliert. Wenn man es sich denn in diesem 10-minütigen Video anschaut, dann klingt es irgendwie zwar immer noch nicht lustig, aber auch nicht mehr ganz so furchtbar. Ja. Und damit Sie wissen, was wir meinen, spielen wir Ihnen mal vor. Oder willst du vorher noch etwas sagen?
Ich möchte davor, ich glaube, dass das, was am meisten rumgegangen ist von diesem Interview, ist, dass Harald Schmidt beleidigt Jan Böhmermann.
Ja.
Was natürlich erstmal krass klingt. Und
krass.
Man denkt so, was ist da passiert?
Genau.
Und wenn man sich das eben jetzt, wie wir das tun werden, anhört, finde ich, genau wie du, klingt das ein bisschen versöhnlicher.
Wir hören mal rein.
Ich wusste, dass er es als Moderator nie schaffen wird, aber als Krawallschachtel weit bringe. Und genauso ist es ja gekommen.
Ja,
also das freut mich sehr für ihn und noch mehr freut mich für mich, weil ich mal wieder recht hatte. Ich glaube, dass man ihn beim ZDF eigentlich gerne los wäre. Also ich glaube, dass man im Strahl kotzt, wenn man sieht, was er wieder für einen Ärger bringt. Das große Geld verdient Lanz, ja, Abend für Abend im Hauptprogramm. Und Böhmi strampelt im Off, sorgt aber für Klicks und Randale und insofern ist es eigentlich eine perfekte Arbeitsteilung.
So. Das sagt er über Böhmermann und jetzt könnte man sich natürlich noch 5 Minuten über Harald Schmidt unterhalten. Ich möchte mich mal kurz über Christian Pavlic unterhalten. Christian Pavlic ist der Mann, der in diesem Interview neben ihm sitzt und eigentlich dieses Interview führen müsste. Und das, was er macht, ist Arbeitsverweigerung.
Unsere Lieblingskategorie Arbeitsverweigerung. Ich frage mich sowieso, warum Harald Schmidt den Stuttgarter Nachrichten jetzt ein Interview gibt.
Ja, weil er ab September ja ein Engagement im Stuttgarter Theater hat.
Ja,
und da müssen natürlich die Abonnenten der Stuttgarter Zeitung müssen natürlich da zur Kasse gebeten werden.
Stuttgart. Ja, ich weiß nicht, wie sie es ausgewählt haben. Man merkt diesen, wie heißt er nochmal?
Christian Pavlic. Christian Pavlic ist auch derjenige, der ein Podcast-Kollege von uns, der hat einen Podcast zum VfB Stuttgart ab nächster Saison leider in der zweiten Liga.
Schade,
abgestiegen ist.
Ja. Ich weiß nicht, wie sie ausgesucht haben, dass er das Interview führt. Ich finde es immer unangenehm bei Interviews, wenn man dem Interviewer, der Interviewerin anmerkt, die Rolle des Journalisten, der Journalistin geht gerade nicht, weil man bewundert das Gegenüber total. Und er war einfach Fan von Harald Schmidt.
Er ist ein Riesenfan gewesen, kein Widerspruch.
Und hat über alles gelacht,
ja, ich fand alles super.
Toll. Und dass man jetzt, wenn das so eine Art Promo-Interview ist und wenn der große Harald Schmidt kommt, dass man da jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten die großen Investigativfragen auspackt, verstehe ich schon. Aber so ein bisschen den eigenen Beruf und die Berufsbezeichnung ernst nehmen und da nicht einfach alles ablächeln und abnicken und zu sagen, ja, Mensch, da war ja auch, ich erinnere mich noch an eine Sendung von vor 15 Jahren, weil ich will beweisen, was für ein toller Fan
genau,
ich bin.
Genau, ganz genau.
Das fand ich auch irritierend und ich meine, jeder, der Fragen stellt, glaube ich, wird so ein bisschen von Harald Schmidt dann in Schatten gestellt, aber er hat sich auch noch nicht mal gewehrt.
Er hat sich nicht gewehrt.
Ein bisschen traurig anzusehen.
Und liebe Podcast-Interviewer, liebe Zeitungsredakteure, die ihr Harald Schmidt in den nächsten 6 Jahren interviewen wollt, fragt ihn einfach nicht mehr zu Böhmermann. Das ist durch das Thema, das kann man sich, er hatte ein Mindset, er hat vorgestanzte Antworten, die haut er raus, das kann er auch und es ist aber kein Erkenntnisgewinn mehr. Eigentlich möchte er am liebsten nur noch über Geld reden, darüber, wie viel er verdient hat, wie viel Geld er auf der hohen Kante hat. Es sind immer wieder die gleichen Versatzstücke in Schmidt-Interviews, wie zum Beispiel, wenn er Daimler-Aufsichtsratschef wäre, müsste er sich sehr einschränken. Das ist quasi variabel einsetzbar bei Schmidt.
Das war ein guter Gag beim ersten Mal.
Es ist ein dann guter Gag, da hätte man denn als Interviewer sagen müssen, Herr Schmidt, wie oft wollen Sie den Gag eigentlich noch bringen? So, als kleiner Tipp von unserer Seite.
Ja, ich finde es auch schade, weil ich finde, er hat mir deutlich besser gefallen in dieser Grand Maître des deutschen Fernsehenrolle, die er bis vor ein paar Jahren durchgehalten hat. Es gibt ein Interview mit, wenn ich mich nicht irre, Fritz Frey vom SWR. Gehen die immer durch Hörsäle und haben da auch immer sehr hochkarätige Gäste. Der tolle Roger Willemsen war auch schon da. Und das war ein sehr angenehmes Gespräch, weil sie auch ein bisschen mehr Zeit hatten, aber auch Harald Schmidt sich nicht dafür entschieden hat, so plakative, vorgestanzte Antworten zu geben, sondern wirklich ein bisschen was erzählt hat. Und das finde ich schade, dass er das verliert, weil ich würde das lieber sehen. Und es ist auch nicht so, dass ich mich jetzt auf das nächste Schmidt-Interview unbedingt freue.
Und eine Sache, die wir hier auch schon angesprochen haben, als wir über die die Show von Shark Shapira gesprochen haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass 1995, als Schmidt angefangen hat, er der Grand Seigneur der Late-Night-Show war, sondern das Krawallschachtelige, was er Jan Böhmermann unterstellt, das war Schmidt. Das war Schmidt einfach. Also er hat ganze Abende mit Polenwitzen verbracht. Er soll jetzt mal nicht so tun, als ob er schon immer dieser abgehalfterte Grand Seigneur der deutschen Fernsehunterhaltung gewesen sei. Das war er halt nicht. Da ist es so ein bisschen Geschichtsvergessenheit, auch bei dem Mann, der mittlerweile 61 Jahre alt ist, anzumerken.
Ich würde, an der Stelle könnte man natürlich jetzt sagen, wo man dieses Video findet, aber ich glaube, die Stuttgarter Nachrichten haben jetzt Klicks genug gemacht mit dem Scheiß. Reicht.
Reicht jetzt.
Reicht jetzt. Reicht jetzt. Lass uns lieber zu was Erfreulichem, was
erfreulich,
cineastisch ja. Erfreulichem mhm. kommen, etwas, dessen Story aber so beklemmend und traurig ist, dass ich gestern im dritten, in meinem Infinity Pool auf der Dachterrasse saß und das ein oder andere Tränchen verdrückt habe.
When They See Us, eine vierteilige sogenannte Miniserie, die schon seit Ende Mai, glaube ich, auf Netflix abrufbar ist. Und die uns begeistert hat, wie selten etwas, was wir besprochen haben bis jetzt bei den Schaulustigen.
Ja.
So viel kann man schon sagen.
Ich war ein bisschen, es ist so eine Serie, die ich mir, glaube ich, nicht angeschaut hätte, wenn ich sie nicht auch von dir nochmal so doll empfohlen bekommen hätte. Weil ich habe in meiner unglaublichen Arroganz gedacht, ich habe diese Art von Serie vom Thema her schon sehr, sehr oft gesehen. Es geht um einen Justizskandal, den es auch wirklich gab in den 80ern oder von den 80ern in die 90er rein, wie fünf jugendliche Schwarze in Harlem zu Unrecht am Ende auch in den Knast wandern für eine Straftat, die sie nicht ansatzweise begangen haben. Und ich dachte so, den Plot gibt es bei einer großartigen Serie Murder in the First. Es gibt ganz viele Dokus in die Richtung. Und ich dachte, was können die jetzt anders und besser gemacht haben, dass man sich das wirklich nochmal anschauen möchte? Und sie haben ungefähr alles und besser und anders gemacht.
Es ist ein Triumph des A, des seriellen Erzählens, aber auch B, des Erzählens von einer wahren Begebenheit, die leicht fiktionalisiert wird. Du hast es richtig gesagt, es gab diesen Fall der Central Park Five, so ging er damals durch die Medien. Es war im April 89, als im New Yorker Central Park eine Joggerin brutalst vergewaltigt wurde. Und an diesem Abend sehr, sehr viele Jugendliche aus Harlem durch diesen Park gegangen sind und möglicherweise auch Leute beleidigt haben, vielleicht auch was das eine oder andere kaputt gemacht haben, aber die dann hergenommen wurden, um dieses schreckliche Verbrechen an der Joggerin zu sühnen. Die Polizisten haben mit Absicht sich fünf rausgepickt, die vermeintlich Schwächsten dieser Jugendlichen, und haben sie so lange verhört, ihnen nicht zu essen gegeben, Schlafentzug, bis sie dann gestanden haben. Was sie, nämlich eine Tat, die sie nicht begangen haben. Es gab eine damals ermittelnde Hauptkommissarin und eine Staatsanwältin, die sehr darauf bedacht war, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird für dieses Verbrechen. Und produziert wird das Ganze von Oprah Winfrey. Und Regie und Drehbuch ist verantwortlich Ava DuVernay, die schon mit Selma einen Oscar-nominierten Film gedreht hat und die sich sehr für die Belange und die Geschichten afroamerikanischer Menschen einsetzt.
Was mich an dieser Serie so bewegt hat, neben der unfassbaren Geschichte, die aber, glaube ich, alleine nicht reicht, um einen so verstört zurückzulassen, wie das bei uns beiden passiert ist, ist, dass sie so fantastisch orchestriert ist, dass man ja bei Geschichten, die in der echten Welt passiert sind, aufpassen muss, dass man sie nicht entweder fiktional so hochjazzt, dass es nicht mehr mit der echten Geschichte zu tun hat, oder dass man nicht einfach nur chronologisch eine Geschichte erzählt, die man auch nachlesen kann oder sich im schlimmsten Fall auch dran erinnert. Deswegen war das jetzt auch kein Spoiler zu sagen, dass die in den Knast wandern, weil in der zweiten Folge passiert das schon. Sie haben sich nämlich dazu entschieden, die Geschichte auch danach weiter zu erzählen. Und was mir auch so gefällt, ist, dass diese fünf Jungs, die sind sehr unterschiedlich, vom schüchternen Yusef über den irgendwie draufgängerischen Corey, die sind beide beste Freunde. Corey ist eigentlich der beklemmendste Fall, weil der wirklich noch nicht mal vor Ort war, als die Tat begangen wurde. Der hat eigentlich nur seinen Kumpel Youssef begleitet zur Polizeistation, saß da dann stundenlang rum und wurde irgendwann von den Polizisten so mitgenommen, weil der ist doch auch schwarz und jugendlich, der wird schon dabei gewesen sein, machen wir mal.
Und Corey war halt schon zu dem Zeitpunkt 16 und ist deshalb als Erwachsener verurteilt worden und ist nicht mehr im Jugendknast gelandet, sondern der, wo er richtig auf Rikers Island, der hatte wirklich eine richtige Scheißzeit.
Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie diese Trump-Sache nicht so ausgebreitet haben. Also in dem Fall war das tatsächlich Donald Trump, der damals als einfach Immobilienmogul für $85.000 in den vier größten Zeitungen, überregionalen Zeitungen, so eine Anzeige geschaltet hat mit, wir müssen die Todesstrafe wieder einführen. Und das wäre natürlich perfekt gewesen, um das über ein, zwei Folgen auszubreiten und da zu zeigen, übrigens damals schon. Aber sie haben sich dafür entschieden, das so elegant in Anführungszeichen einzuführen, dass ich glaube, am Ende, das letzte Mal, dass es thematisiert wird, sagte einer, der hat, dessen 15 Minuten Ruhm sind auch bald vorbei.
Ganz genau, ja.
Und das bricht einem das Herz.
Ja, ja. Es bricht einem vieles das Herz. Ich musste noch nie in meiner Fernsehschaukarriere so oft auf die Pause-Taste drücken, weil ich es einfach schwer erträglich fand, was dort passiert ist. Ich möchte ein Beispiel nennen. Neben dem jugendlichen Cast, der großartig ist, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen, spielt unter anderem auch Michael K. Williams, den Vater von, ich glaube, von Antron, der als 14-Jähriger von einer Baseballkarriere träumt. Und Michael K. Williams kennen einige vielleicht noch als Omar Little aus The Wire. Ja. Und es gibt Omar, also Michael K. Williams begleitet seinen Sohn aufs Revier. Und der Sohn sagt natürlich, dass er es nicht war und dass er auch keine Angaben machen kann. Und dann gehen die Polizisten, die weißen Polizisten, zu Michael K. Williams und sagen, er müsse doch jetzt mal bitte seinem Sohn sagen, was hier Sache sei. Ja, und wenn er nach Hause will mit seinem Sohn, dann müsse er jetzt mal kurz mit seinem Sohn reden. Und wie Michael K. Williams dann das spielt, diese Unterhaltung, wo man die lebenslange Angst und die Verletzlichkeit merkt, die ein Schwarzer in Harlem, in New York immer gespürt hat. Und wenn er dann seinen Sohn dazu ermutigt, einfach das zu sagen, was die Polizisten wollen, was sie hören wollen, in der Hoffnung, dann wird schon alles gut. Das ist so rührend, anrührend, gleichzeitig macht einen das so wütend und das ist eine der Szenen, die wirklich für mich schwer zu ertragen waren, wo ich kurz die Pause-Taste, kurz einmal ums Sofa rennen musste, weil es wirklich großartig gespielt war, großartig geschrieben und großartig inszeniert wurde.
Inszenierung, es gibt auch, wir haben jetzt die letzten Folgen so oft auf Soundtracks rumgeeiert, deswegen werden wir kurz noch am Ende darüber sprechen, aber in jeder Folge gibt es eigentlich eine Szene über ein, zwei Minuten, die mit einem perfekt gewählten Song ausgestattet ist und dazu führt, dass man einfach, und also in der zweiten Folge, wo der Prozess beginnt und all diese Jugendlichen, unter anderem der irre cool angezogene Youssef, der da so reinläuft und so von unten gefilmt wird, Froschperspektive, man denkt, sie schrappen so am ikonenhaften Darstellen vorbei, aber entscheiden sich immer im richtigen Moment da jetzt aufzuhören mit, damit es eben nicht so glatt wird und diese Ikonen sind ja auch oft dann einfach so, dass man nicht mit denen mitleiden möchte. Und an der Geschichte, an der Darstellung finde ich auch sehr wichtig, dass es wird ja heutzutage so viel über Opferhierarchie und wer gewinnt in Identitätspolitik und wer ist denn, also es wird dann am Ende so ein bisschen indirekt gepokert, so, ja, du bist eine Frau, aber du bist ja weiß und so weiter. Das erzählt diese Geschichte wunderschön, dass diese beiden weißen Staatsanwältinnen einfach eine weiße Frau, die vergewaltigt wurde, haben und eine Stadt hat, in der es 80 Vergewaltigungen im Jahr gab und die müssen jetzt jemanden dafür verknacken und dass diese Frau vor allem sehr leidenschaftlich, vermeintlich feministisch argumentiert und sagt, diese Frau wurde gewaltigt, verprügelt und vergewaltigt und stellen sich das mal vor und aber dann im nächsten Schritt einfach sagt, ja, die schwarzen Jungs. Also das zeigt sehr schön diese Bigotterie, dass wenn Frauen sich auf so ihren Feminismus beziehen und sagen, ja, dann, mein Gott, dann nehmen wir halt die sind schon da und
das,
die sind
eh aus Harlem. Das Ziel, dass irgendjemand für dieses abscheuliche Verbrechen büßen muss, war höher einzuschätzen damals bei diesen Kommissarinnen und den Kommissaren und bei der Staatsanwältin, als der gesunde Menschenverstand zu sagen, kann das denn alles tatsächlich so stattgefunden haben? Weil auch das wird innerhalb des Prozesses deutlich, was tatsächlich verwertbare Beweise anging, DNA-Spuren und so weiter und so fort, war das alles gar nichts. Das war nichts. Das Problem war nur, dass die Anwälte der Jugendlichen halt überfordert waren. Und warum waren sie überfordert? Weil natürlich die Eltern der Jugendlichen sich keine guten Anwälte leisten können. Und da sind wir wieder bei dem Systematischen, was dieser Film auch erzählt. Nämlich, dass es dann einen Scheidungsanwalt und eine Gemeinde musste sammeln, damit man einen Anwalt überhaupt bestellen konnte und bezahlen konnte. Das zeigt auch wieder, dass dieses System so ihre Opfer bleiben lässt. Und ich fand es, was ich in dieser Serie auch so sehr gut dargestellt und übermittelt fand, war, dass es eine kollektive Schuld der Gesellschaft an ihren Schwächsten gibt. Die gibt es einfach und an dem Milieu, aus dem die Mehrheitsgesellschaft ihre Opfer auswählt. Und das war für mich sehr exemplarisch in dieser Geschichte auch erzählt. Bis zum Schluss, wir wissen ja, also das ist auch kein richtiger Spoiler, aber die Jungs sind logischerweise mittlerweile erwachsen und sind alle aus dem Knast raus, aber richtig glücklich ist niemand von denen logischerweise geworden.
Es gibt eigentlich zwei Szenen, es gibt viele Szenen, wo Teile der schwarzen Familie natürlich über Rassismus sprechen, aber es gibt zwei Szenen, die fast so wegplätschern, weil die so auch dann im Schnitt wegmoderiert werden gefühlt, wo zwei weiße Menschen sich wahnsinnig, also der erste ist, glaube ich, einer, der so für die PR-Orchestrierung, sage ich mal, dieser Fälle verantwortlich ist, ein Weißer, der dann zwischen den ganzen schwarzen Familien und den schwarzen Verdächtigen sitzt und sagt, ich glaube, wir sollten diesen Fall nicht auf Rasse reduzieren. Wo alle anderen so, are you fucking kidding me? Ja. So, darum geht's. Und es gibt in der allerersten Szene, wo dieses Durchtigern durch den Central Park von den Harlem Boys gezeigt wird, eine Szene, wo so Fahrradfahrer, ein Pärchen an denen vorbeifährt und das ist halt einfach, die fahren an denen vorbei. Und diese Frau taucht dann irgendwann wieder auf und sagt dann vor Gericht, die haben so Tiergeräusche gemacht. Mhm. Wo du merkst, dieses Entmenschlichen und dieses indirekte Vergleichen eines schwarzen Menschen mit einem Tier passiert da. Und das wird dann so weggenickt und aha, ja, das passt ja auch ganz gut in das, was wir sowieso schon gedacht haben, dass die fünf Jungs einfach völlig wild waren. So sind sie halt. Ja. Unfassbar. Ja. Unfassbar.
Und es gibt noch eine andere Ebene, die wie ich finde, wunderbar durch die vier Folgen erzählt wird, und das ist einfach eine Eltern-Kinder-Geschichte, die diesmal nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern die einfach so universell und mit so viel Liebe, aber auch mit so viel Traurigkeit erzählt wird. Die Unterschiedlichkeit der Familienkonstrukte, die wir dort auch sehen, die Unfähigkeit auch tatsächlich zu reden, die Unfähigkeit von Vätern, aber auch von Müttern zu akzeptieren, wie sich ihre eigenen Kinder entwickeln. Es gibt eine Transgender-Geschichte, die ganz kurz angedeutet wird, die natürlich auch nicht gut ausgeht. Es ist eine ganz, ganz große Unfähigkeit und gleichzeitig aber ein großer Appell an mehr Menschlichkeit. So habe ich diese Serie am Ende gesehen.
Ich finde es super, dass du das sagst, weil ich habe mir im Zuge des Schauens so einen Stichpunkt gemacht. Erst stand da, es ist eine Serie über Mütter. Und dann habe ich es durchgestrichen, glaube ich, nach irgendeiner Folge, schwarze Frauen. Eigentlich, also es wird, glaube ich, sehr der Struggle von schwarzen Frauen, auch die sich um eine Familie kümmern, gar nicht nur Mütter, sondern auch Geschwister und Tanten und Großmütter gezeigt. Aber am Ende ist es tatsächlich eher eine Serie über Familie. Und falls Sie jetzt das Gefühl haben, wir hätten schon entsetzlich viel gespoilert, lassen Sie sich versichert sein. Nein, es ist um all das, was wir gespoilert haben, geht es eigentlich nicht. Es geht darum, das zu schauen und zu weinen.
Und falls Sie in den letzten Wochen eine Kritik über die Serie gelesen haben, wo jemand bemängelt hat, dass es überinszeniert sei, bitte hören Sie da nicht drauf, weil die große Meisterschaft der Regisseurin und der Drehbuchautorin, der Kameraführung und auch der Musik, überinszeniert ist wirklich ein schäbiger Kritikpunkt, den wir nicht gelten lassen können, weil diese Serie einen wirklich so sehr berührt und nur diese Inszenierung lohnt es sich schon zu schauen. Deshalb können wir gar nicht spoilern, wie großartig diese Serie gemacht ist. Schauen Sie sich bitte an.
Und bevor wir zum nächsten Punkt kommen, als ich dann gestern von meinem iPad saß und dachte, jetzt habe ich es hinter mich gebracht mit nur 1 bis 12 Gefühlsausbrüchen pro Folge, kam dann im Abspann der von mir glühend verehrte und heiß geliebte Frank Ocean mit seiner Version von Moon River. Oh, River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Someday, breaker, my heart, breaker, wherever.
I'm going that way. Ja.
Sophie hat den Raum psychisch verlassen.
Lass uns über eine Rubrik sprechen, die die Stimmung nach oben bringen wird.
Bevor wir zu der Rubrik kommen, es geht um Black Mirror.
Richtig.
Und man muss dazu sagen, dass du nach der Hälfte der ersten Folge der ersten Staffel für immer verloren warst für Black Mirror.
Nee, ich habe die, glaube ich, Folge zu Ende geguckt. Ich erinnere mich, also alle, die Black Mirror gesehen haben, werden wissen, es ist die Folge mit dem Schwein. Alle, die nichts damit anfangen können. Ich sage ganz subjektiv, diese Folge Fernsehen hätte uns erspart bleiben können. Mir wurde das gezeigt und mir wurde auch anmoderiert, das ist jetzt irgendwie ein bisschen härter. Mich hat Fernsehen selten so geekelt und so verstört. Und ich habe schon verstanden, wo das hingehen soll, was das für dystopische Mechanismen in der Gesellschaft zeigen soll. Ich fand es einfach ekelerregend und mir war körperlich schlecht danach. Und deswegen habe ich diese Übelkeit nie losgeworden, wenn ich über Black Mirror nachdenke.
Ich kann dich verstehen. Es ist mit Sicherheit nicht die gelungenste Folge von Black Mirror. Für alle, die jetzt denken, Black Mirror, was soll das denn, Schneewittchen? Nee, Black Mirror ist eine dystopische Serie. Fünfte Staffel ist gerade angelaufen von Charlie Broker. Der hat sich das Ganze ausgedacht und im größten Teil auch geschrieben, die Folgen. Und die fünfte Staffel, die jetzt vor kurzem angelaufen ist, ist eine einzige Enttäuschung. Darüber müssen wir gar nicht groß reden und über diese sogenannte Schweinefolge müssen wir auch nicht reden, weil ich kann das total verstehen, dass man da sagt, ich will mit Black Mirror nichts mehr zu tun haben. Wir haben uns aber überlegt, dass es nach 5 Staffeln und immerhin 23 Folgen schade wäre, wenn man nicht nochmal sagt, dass es mindestens 3 Folgen gibt, die Geschichte des Fernsehens so viel reicher gemacht haben. Und deshalb nehmen wir das zum Anlass, um Sophies Lieblingsrubrik zu machen, nämlich Kalles Top 3.
Ich habe wie jede Woche
einen kleinen Trommelwirbel. Ich freue mich am meisten. Kalles Top 3, die 3 besten Black Mirror-Folgen bis jetzt. Sie sind subjektiv, aber vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo Sie sich wiederfinden oder wo Sie einschalten wollen, weil, das muss man vielleicht noch dazu sagen, jede Folge ist eine Standalone-Folge. Also Sie müssen nicht eine Staffel gucken, nichts hängt zusammen. Es ist nur die Weltsicht, dass es möglicherweise in naher Zukunft nicht ganz so dolle wird und dass die Technik, die wir jetzt schon haben, die sich weiterentwickelt, möglicherweise auch nicht zu unseren Gunsten sich weiterentwickelt, sondern im Gegenteil. Deshalb Platz 3, erste Staffel, 3. Folge. The Entire History of You heißt die Folge. Man muss vielleicht dazu sagen, dass sich zu der Grundidee dieser Folge Robert Downey Jr. die Filmrechte gesichert hat, weil er von dieser Idee so begeistert war. Die nahe Zukunft, fast alle Menschen haben ein künstliches Implantat im Kopf, das alles, was sie sehen, speichert. Komplett. Also sie können alles, was sie, es beginnt damit, dass der Protagonist ein Vorstellungsgespräch hat. Und nach diesem Vorstellungsgespräch sitzt er im Taxi und ist auf dem Weg zum Flughafen und er versucht sich, das Vorstellungsgespräch guckt er sich nochmal 40 Mal an und er vergrößert die Augen der anderen, er vergrößert die Handbewegung der anderen, um rauszufinden, ob er gut performt hat oder nicht. Und alles das, was wir erleben, was wir sehen, bleibt gespeichert und können wir jederzeit abrufen. Wir können es vergrößern, näher ranzoomen und so weiter und so fort. Und das hatte dann auch zur Folge, dass als er am Flughafen einchecken wollte, der Zollbeamte ihn gebeten hat, spielen Sie mir bitte die letzte Woche in 64er Geschwindigkeit ab. So, damit man sieht, mit wem hatte der so Kontakt, was hat er so gemacht, aha, alles klar, kann fliegen. So, der geht auf eine Party und auf dieser Party ist bereits seine Frau und sie unterhält sich sehr angeregt mit jemandem, der sich als Kommilitone von ihr herausstellt. Und unser Protagonist beobachtet das, ist so ein bisschen skeptisch, das ist alles schon sehr, sehr flirty, aber denkt sich noch nichts dabei. Dann spielt er sich aber diesen Abend in der Nacht immer und immer wieder vor, zoomt heran und versucht irgendwie zu erkennen, was ist da irgendwas und konfrontiert seine Frau. Und fordert dann auch von seiner Frau auf, was auch technisch geht, ihre eigenen Erinnerungen auf den Bildschirm zu werfen. So, also sie sollte ihre Sicht der Dinge auf den Bildschirm werfen und dann wollten sie darüber reden. Und Sie können sich schon denken, es geht alles nicht gut aus. Also, und das Interessante ist, Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, wie es ist, wenn man sehr verliebt in jemanden ist und man wartet zum Beispiel auf eine Textnachricht. Und irgendwann kommt diese Textnachricht und man nimmt diese Textnachricht und versucht quasi jedes einzelne Wort, jedes Komma, alles in irgendeiner Art und Weise zu analysieren. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben die Möglichkeit, unsere Erinnerungen und Treffen so zu speichern und uns so oft anzuschauen und zu analysieren, dass wir fast verrückt werden, weil wir versuchen, einer Wahrheit nahe zu kommen, die es vielleicht gar nicht gibt.
Liebeskummer wäre die Hölle mit der Technologie.
Es ist am Ende eine große Liebeskummer-Geschichte und sie geht nicht gut aus, ganz im Gegenteil. Und deshalb Platz 3 für The Entire History of You.
War Folge 1 Staffel 3 oder andersrum?
Es war Folge 3, Staffel 1.
Okay.
So. Jetzt Platz 2 ist Staffel 2, Folge 1. Be Right Back heißt die Folge. Und es geht um Folgendes. Ein junges Paar zieht aufs Land und haben einen Transporter gemietet und fahren durch den Regen in dieses Landhaus. Er ist so ein kleiner Schluffi, der am liebsten auf Social Media rumhängt, immer das Handy in der Hand hat und ganz begeistert ist von den Möglichkeiten, die man so hat. Sie ist eher die Kompetentere, die ihn so ein bisschen Schluffi-mäßig findet, aber offensichtlich doch trotzdem sehr, sehr liebt. Sie kommen da an, sie müssen aber diesen Transporter zurückbringen, das übernimmt er und er hat aber einen Unfall und stirbt.
Ist schon mal ein Downer.
Ist schon mal ein Downer und das passiert in den ersten 5 Minuten dieser Folge. Dann gibt es aber Gott sei Dank eine Technik, die es möglich macht, dass alles das, was er auf Social Media gemacht hat, wird kanalisiert und sie kann mit ihm chatten, obwohl er tot ist. Es wird sozusagen sein eigener Bot hergestellt und sie fängt an, mit ihm sich Nachrichten auszutauschen. Und dieses System ist so gut, dass sie wirklich das Gefühl hat, dass er ihr schreibt. Dieses System wird quasi wöchentlich weiterentwickelt, was dazu führt, dass sie mit ihm telefonieren kann. Besteht die Möglichkeit, sie reden miteinander, sie können telefonieren und noch ein paar Wochen später besteht die Möglichkeit, dass man einen künstlichen Menschen, der aussieht wie er und spricht wie er, zu ihr schicken kann. Auch das nimmt sie gerne in Kauf. Und dann steht halt dieser Roboter da, der mit den Social-Media-Aktivitäten und der immer dazu lernt und aussieht wie er, aber natürlich nicht er ist. Und es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für sie, dass dieses Ding halt nicht die Liebe ihres Lebens ist, sondern irgendetwas anderes. Was denn am Ende dazu führt, dass dieses...
Spoilern, ich will dir auch...
Was denn am Ende woanders hinführt... Entschuldigung.
Jetzt habe ich gerade überlegt, dass ich es noch gucken möchte.
Ja,
aber ich mache den Trommelwirbel für die Eins.
Mach den Trommelwirbel für die Eins.
Man kann mich auch als Schlagzeugerin buchen übrigens. Auch für Hochzeiten.
Platz 1 für Leute, die sich im Black Mirror im Universum auskennen. Wahrscheinlich keine große Überraschung. Platz 1 ist San Junipero. Dritte Staffel, 4. Folge. Diese Folge ist ein einziger Triumph, vor allem auch deshalb, weil sie sehr, sehr positiv endet. Es ist keine Dystopie, sondern sie endet, man lacht und weint, wenn man das Ende dieser Folge sieht, weil es so, auch das ein großer Triumph der Liebe und der Menschlichkeit. Geschichte geht folgendermaßen. Wir begleiten eine junge Frau, Yorkie. Offensichtlich im Jahr 1987 geht sie aus. Geht in einen Club aus, wo geflippert wird, wo Arcade-Spiele gespielt werden und wo Musik läuft, die zum Beispiel sich so anhört. Gut, dass Sie uns nicht sehen können. Wir haben nämlich gerade getanzt. Das war C'est la vie von Robbie Neville. Sie ist in dieser Bar und sie ist ein sehr schüchternes Mädchen. Sie ist ungelenk und bewegt sich durch diese Bar, hat eine große Brille auf und lernt die sehr, sehr extrovertierte Kelly kennen. Und die beiden flirten miteinander. Und warum auch immer, das ist dem Zuschauer dann nicht ganz klar, diese Nacht in San Junipero, die immer als, hey, San Junipero ist eine Partystadt, sagt Kelly zu Yorkie. Aber die Partys in San Junipero enden um 12. Es heißt immer, um 12 ist alles vorbei. So, und dann muss man wieder bis zum nächsten Mal warten. Und dann ist es eine Woche später ist es wieder Samstagabend in San Junipero und die beiden treffen sich wieder und beginnen eine Romanze miteinander. Und aber auch diese Romanze, sie küssen sich, sie gehen ins Bett miteinander und dann ist es kurz vor 12 und um 12 Uhr ist auch das wieder vorbei. Und der geübte Black Mirror-Zuseher weiß, da ist ja irgendwas, stimmt ja was nicht, was ist denn da los? Und wieder eine Woche später sucht Yorkie Kelly, weil sie sich jetzt sehr, sehr in sie verliebt hat und findet sie nicht. Und beginnt dann sie in anderen Zeiten zu suchen, nicht nur in 1987, sondern auch in 1992. Die Musik ist dann eine andere. Sie sucht sie in 2002, sie findet sie nicht. Und die Frage ist, wo sind wir hier eigentlich und was ist hier los? Und ich erzähle nicht den Spoiler und die Auflösung, nur so viel. Wir befinden uns in einer Illusion, die sehr, sehr alten Menschen in die Köpfe gepflanzt wird, kurz bevor sie sterben, damit sie sich noch einmal sehr, sehr glücklich fühlen können und noch einmal etwas erleben können. Und es besteht die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man es will, für immer in San Junipero bleiben kann. Und deshalb.
War das denn nicht gerade schon eigentlich ein Spoiler?
Nein, okay. Das war kein Spoiler im eigentlichen Sinne, weil das Spannende und das Tolle ist die Geschichte von Yorkie und Kelly, auch zwei großartige Schauspielerinnen. Und am Anfang der Folge und am Ende der Folge hören wir dieses Lied von Belinda Carlisle.
Ich möchte und muss natürlich darauf hinweisen, dass diese Songs und auch der tolle Frank Ocean Song, also die Frank Ocean Version von Moon River, auf unserer Spotify Playlist Die Playlustigen zu finden ist. Ja, wir mögen Wortspiele, ja, wir mögen Frank Ocean, ich
und,
zumindest.
Und wir haben schon mehr Follower als nur wir beiden, habe ich gesehen.
Wir haben Follower auf Spotify?
Wir haben Follower auf Spotify.
Gibt es Follower auf Spotify? Ja. Hey, können die dann sehen, was ich höre?
Nee,
das ist das Unangenehmste der Welt. Ich würde eher einen höheren fünfstelligen Betrag bezahlen,
als den Leuten zu zeigen. Du hast doch nur die Playlustigen-Playliste freigestellt. Nicht deine eigene.
Ah, okay. Also man kann nicht sehen, was ich dann höre.
Weil nein. Man kann nur.
Ich habe gerade so eine The Cure-Phase. Das ist irgendwie beklemmend für alle Seiten.
Nein.
Okay.
Ich finde es nicht beklemmend.
Du siehst es ja auch nicht.
Du siehst es auch nicht.
Die Playlustigen auf jeden Fall. Ja. Oh, Gott sei Dank. Jetzt habe ich gerade kurz. Ich lasse mir gerne bei Matthias das Internet erklären.
Wir kommen zum nächsten Punkt. Und auch da würde ich gerne
Bevor du was sagst,
die Musik einspielen, weil auch das wird auf unserer playlustigen Playlist zu finden sein. Und wenn ich diese Musik einspiele, fange ich gleich an zu weinen. Und vielleicht geht es ja dem ein oder anderen Hörer, der ein oder anderen Hörerin ähnlich.
Zimmer und Max Richter ein Kind gemacht und das dürfte auch Filmmusik orchestrieren.
Sie haben es richtig erkannt, das war Jerks. Downton Abbey.
Ja.
Warum reden wir auf einmal über Downton Abbey?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich kann es dir beantworten.
Bitte.
Im September kommt der Downton Abbey Film.
Hast du schon ja. Fanshirts rausgelegt?
Ja.
Hast
du schon Kino-Tickets? Ich bin so aufgeregt. Ich habe zwei Kinotickets für uns. Erste Reihe.
Freue ich mich drauf.
Erste Reihe
sind ja immer die besten Plätze im
Kino. Und weißt du, warum ich erste Reihe genommen habe?
Warum?
Weil ich recherchiert habe, du warst in jemanden verliebt aus Downton Abbey.
Ja, nee. Es ist jetzt, nee, ich habe Downton Abbey, glaube ich, die erste Staffel geguckt. Und vielleicht war ich in so einer rebellischen Postpubertätsphase, aber mich hat an Downton Abbey genervt, dass es mich überhaupt nicht genervt hat. Ich wollte Downton Abbey.
Alle wollen es hassen und dann
schlimm finden. Ja. Und habe jede Folge geweint, habe total mitgefiebert, dachte so, nein, nicht du auch noch.
Matthew.
Und dachte, nein, das geht. Es lässt sich nicht mit meinem leicht subversiven, zynischen Menschen, den ich da so kreiert habe, irgendwann nach dem 12. Geburtstag vereinbaren, dass ich Downton Abbey abfeiere. Und habe dann, wie man mit einer Person Schluss macht, die nicht gut für einen ist, habe ich gesagt, nee, sorry, Matthew, so zwischen uns beiden, das funktioniert einfach nicht. Und hab traue mich auch nicht mehr, Downton Abbey zu gucken. Ich will nicht einer von denen werden. Dann fange ich auch an, historische Romane zu lesen und am Wochenende an Baggersee zu gehen mit den Mädels.
Es ist mystisch, es ist magisch. Wir wissen nicht, wie sie das schaffen, aber Downton Abbey ist eigentlich von allem, was man über die Serie sagen kann, eine Serie, die man hassen muss. Also wer eigentlich für progressives, tolles, besseres Fernsehen, bessere Fernsehserien ist, muss eigentlich sagen, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Wir begleiten über mehrere Staffeln eine britische Adelsfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts durch Wohl und Wehe ihres Lebens. Und was sich wirklich jetzt anhört wie, keine Ahnung, das Haus am Eton Place oder Der Doktor und das liebe Vieh, die zwei anderen großen Fernsehserien aus Großbritannien. Es ist der absolute, also wer es nicht, man kann es nicht erklären. Man kann es tatsächlich nicht erklären, was das Großartige an dieser Serie ist.
Rechnen Sie fest damit, dass Downton Abbey, der Film, auch hier besprochen wird bei den Schaulustigen. Mm. Apropos Fernsehen, das Dinge mit uns macht. Ich ziehe das heute durch. Mir egal, ob du mit den Überleitungen. Heute, erste Sache, die man auf der Moderationsschule lernt, auf gar keinen Fall immer Überleitungen herkrampfen, wenn es nicht geht. Mir völlig egal. Punk is not dead, after all. Der Willemsen der Woche. Nee, noch nicht, bitte. Ich möchte dazu noch mal was sagen. Der Willemsen der Woche kommt aus dem Jahre, wenn ich mich nicht irre, 2007. Roger Willemsen war zu Gast bei SF1, bei der Sternstunde Philosophie. SF1 sowieso ein Schweizer Kulturfernsehen, das sich zum Auftrag gemacht hat, so wenig Pointen und auch Schnitte, Bildschnitte ins Programm zu bringen, wie es nur möglich ist. Die Show Sternstunde der Philosophie oder Sendung Sternstunde der Philosophie ist allerdings dann trotzdem sehr angenehm, weil man einem Public Intellectual 45 Minuten beim Denken zuschauen kann. Und Roger Willemsen war da als Teasing, als Vorbereitung auf seine Show bei SF1, den Literaturclub, den er da eine Zeit lang moderiert hat, und soll die Frage beantworten, macht Fernsehen eigentlich dumm?
Der Willemsen der Woche.
Wenn man sagt, dass die Sender sich das leisten und damit einem Kulturauftrag nachkommen, in dem noch so ganz von Ferne nachhallt, was für ein herrliches Medium dieses Fernsehen sein könnte. Also Öffentlichkeit herzustellen für die wichtigsten Dinge in einer Gesellschaft. Über das Trauern, das Lieben, das Verzweifeln, das Bitterwerden, das Sterben, das Trösten und so weiter. Was für ein Traum, was für eine Illusion.
Eigentlich will man nach Roger Willemsen ja gar nichts mehr sagen. Wie wäre es, wenn wir Feierabend machen?
Wir machen Feierabend, aber wir müssen Ihnen noch verraten, dass wir uns, wenn Sie wollen, am 12. Juli wiederhören können. Dann ist es die 10. Episode der Schaulustigen und wir haben einen Gast.
Wir haben einen Gast und dieser Gast kommt, weil wir Streit haben. Christian Ulmen kommt tatsächlich zu Gast und hat sich eigentlich hervorgetan in den sozialen Netzwerken dadurch, dass er
uns beleidigt hat
für unsere Kritik auch hier bei den Schaulustigen für Afterlife, die Serie von Ricky Gervais. Fand er ganz schlimm, was wir da gedacht und gesagt haben. Er kommt nächstes Mal und redet mit uns darüber und redet aber natürlich auch über die neue Staffel Jerks mit uns und über andere
tolle Feedback Sachen. Über Feedback wollen wir reden.
Wir werden nur tolle Sachen besprechen.
Und über Christian Ulmens Fernsehbiografie sprechen wir auch. Also es wird, glaube ich, ganz interessant.
Ja, ich weiß ja bei dem Ulm nicht.
Wir werden sehen. Schalten Sie rein, wir geben unser Bestes.
12. Bleiben Sie sportlich.
Juli, bleiben Sie sportlich. Bis Danzig.
So, nächstes Mal kommt jetzt dieser Christian Ulm, ja?
Steht halt jetzt so im Drehbuch drin.
Den finde ich ja persönlich einfach wirklich überhaupt nicht lustig, ne?
Aber habt ihr nicht zusammen bei Viva angefangen?
Wo war's? Nein.
Ach, egal. Ich mag jedenfalls den bei Pastewka echt gerne.